In meiner Wahrnehmung sind wir ein Sanierungsfall. Die Wahrheit ist, wir haben das Geld verplempert. Nur ein verarmtes Deutschland wird sicherlich nicht klimaneutral werden. Dieser Staat, dem mangelt es nicht an Geld, dem mangelt es an Kompetenz. Ich frage mich eigentlich, wieso sie noch in Deutschland sitzen.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes und er führt den hervorragenden Blog und Podcast Beyond the Obvious. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Stelter.
Danke für die Einladung.
Herr Stelter, sehr schön, dass Sie wieder zu Gast sind auf meinem Kanal. Und Leute, wenn ihr solche spektakulären, kompetenten Gäste nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt den Kanal jetzt abonnieren. Herr Stelter, es ist fast schon ein Jahr her, dass wir gesprochen haben. Damals haben Sie gesagt, wir segeln mitten in den Sturm. Ist unser Boot noch ganz oder läuft es gerade voll wie die Titanic? Was hat sich seitdem getan?
Ja, ich glaube nicht, dass ich letztes Jahr den Eindruck vermittelt habe, dass unser Boot wohl gerüstet ist für den Sturm. Ich glaube, das Bild war, glaube ich, so... Vielleicht für die Zuseher, die es nicht gesehen haben. Wir haben ja damals, der Aufhänger war ja Olaf Scholz, der gesagt hat, wir seien ein stolzes Segelschiff. Und ich habe dann gesagt, naja, also wenn man das Segelschiff mal nüchtern betrachtet, sind wir nicht so gut gerüstet. Wir haben erfahrene Segler, die jetzt von Bord gehen oder auf Sonnendeck gehen, Stichwort Rente. Wir haben nachkommende Segler, die wir nicht so gut ausbilden oder die zugewandert sind, die wir erst ausbilden müssen oder gleich auf Sonnendeck gehen wollen. Wir haben ins Segelboot lange nicht mehr investiert. Die Masten sind morsch, die Takelage ist schon angerissen und wir haben dann noch gesagt, wir verzichten auf Motoren und wir machen alles mit Bindung und sonst und haben quasi, um der Welt zu beweisen, dass das so geht, aus Sicherheitshalber mal gleich die Motoren über Bord geworfen. Also vor dem Hintergrund, das Bild von damals hat sich nicht groß geändert. Wir haben im Gegenteil weiter Kurs gehalten, die Politik hat weiter Kurs gehalten Richtung Probleme. Richtung sozusagen am Kurs festgehalten, nach dem Motto, der Sturm kann kommen, aber uns kann keiner was. Gleichzeitig hat sich das Umfeld weiter so, wie damals schon diskutiert, verändert. Denken wir an den Konflikt zwischen China und den USA, der anhalten wird, egal wer jetzt im November in den USA die Wahl gewinnt. Denken Sie an die ganzen Themen, wo technologisch wir immer mehr überholt werden, wo Firmen lieber im Ausland investieren, Energiekosten, also alle Faktoren, die wir selber beeinflussen können, haben wir weiterhin falsch gemacht. Und das Umfeld ist immer weniger uns wohlgesonnen und deshalb passiert es nicht mehr so gut wie in den letzten Jahrzehnten, was eigentlich alles schiefläuft im Land. Man könnte auch simpel sprechen, früher haben wir Wohlstand verschwendet für irgendwelche Projekte und haben es nicht gemerkt, weil es irgendwie trotzdem noch aufwärts ging. Und jetzt geht es ja nicht mehr aufwärts. Und dann merken wir eben, ups, uns wurde eigentlich in den letzten Jahren ziemlich übel mitgespielt von der Politik durch falsche Prioritätensetzung.
Bundeswirtschaftsminister Habeck hat letzte Woche gesagt, Deutschlands Wirtschaftsschwäche sei hartnäckiger als gedacht. Macht Ihnen das Hoffnung, dass es auch mal merkt oder fühlen Sie sich da fast schon veräppelt?
Sagen wir so, ich bin erstaunt, dass man so lange gebraucht hat, um das zu erkennen. Es gibt ja auch immer noch Ökonomen, die sagen, ja, es ist eine Konjunkturschwäche, wir müssen einfach mal ein bisschen mehr Geld im Wohnungsbau pumpen oder irgendwelche Schuldenprogramme fahren. Ja, die Wirtschaftsschwäche ist hartnäckiger als gedacht. Ich meine, er hat selber einen Wirtschaftsbericht vorgelegt vor ein paar Monaten, wo er gemeint hat, Potenzialwachstum, also dass das eigentlich so maximal drin ist, 0,5% real in den kommenden Jahren. Das ist wahrscheinlich schon hochgegriffen, weil da geht er immer noch davon aus, dass die Erwerbsbevölkerung weiter wächst, wo ich mich halt frage, naja, wenn jetzt die Massenjahrgänge, ich gehöre dazu, Jahrgang 64, also demnächst auch soweit, wenn wir in Rente gehen, dann wird die Erwerbsbevölkerung erstmal schrumpfen und nicht weiter wachsen. Und dann hat der zweite Faktor als Produktivitätszuwächse, also im Prinzip, was wir so erwirtschaften, pro Stunde, wenn wir effektiver werden. Und das ist jetzt in der Vergangenheit auch nicht mehr so gut gewesen. Seit Jahren haben wir eigentlich da auch eine Stagnation. Bei dem Hintergrund, ja, wir haben ein grundlegendes Problem. Die Frage, die Sie aufgeworfen haben, gibt es Hoffnung? Das könnte man sagen. Normalerweise würde ich sagen, ja. Also Erkenntnis ist ja der erste Schritt zur Besserung. nur wenn ich dann die Handlungen mir anschaue, dann würde ich sagen, Habeck, aber auch andere haben einfach noch nicht erkannt, was die Ursachen sind für diese Schwäche. Sie glauben noch, ja, wir müssen jetzt mehr Windräder machen und Solartechnik und müssen Klimaschutz betreiben etc. und würden damit die Zukunft gewinnen. Und wird es Leute geben, wird es Länder geben, die die Zukunft gewinnen mit Klimapolitik, mit Klimamaßnahmen? Ja, die wird es geben, aber es wird nicht Deutschland sein, weil andere setzen eben darauf, daraus ein Geschäft zu machen. Denken wir an China. Und das ist, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist für mich einfach das Faszinierende. Seit unserem letzten Gespräch, wir haben damals, glaube ich, China so ein bisschen gestreift, aber China ist ja sehr interessant, weil China hat ja einen enormen Erfolg hinter sich, letzten 20, 30 Jahren. Und der Erfolg war zunächst erst einmal, wir arbeiten mehr und härter als andere für weniger Geld. So wurden sie zum Exportweltmeister sogar. Gleichzeitig haben sie sich mit den USA quasi ins Bett gelegt, im Sinne von, wir liefern euch die Waren und dafür kaufen wir, geben wir eure Dollar ab und legen sie bei euch wieder an. Das war diese schöne Symbiose. Und jetzt ist es ein bisschen anders. China hat ganz gezielt Strategie gehabt, Industrien aufzubauen. Ich meine, Photovoltaik. Ich meine, wenn Sie Solarzellen haben, kommen Sie aus China. Wenn Sie Batterien haben im Auto oder sonst wo, kommen Sie wahrscheinlich aus China. Wenn Sie Elektroauto haben wollen, wo wir mittlerweile feststellen, Elektroautos aus China sind durchaus gut und vor allem auch gut und kostengünstig. Das heißt, Sie haben gezielt Branchenaufgabe aufgebaut und jetzt zu sagen, oh, wir haben Strukturprobleme, ist ja schön und gut. Und dann muss man natürlich das Steuer rumreißen. Und genau das macht er ja nicht. Und von dem Hintergrund ist es nett, als Politiker solche Sprüche abzulassen, aber es ist unzureichend für die Herausforderung, vor der wir stehen.
Lassen Sie uns gleich über China sprechen. Da habe ich auch was Interessantes gefunden, was Sie da auch zuletzt geschrieben haben. Ganz kurz bei Habeck. Also er hatte auch Gründe genannt aus seiner Sicht. Also Abhängigkeit von China im Handel. China schwächelt. Gut, das tut anderen auch weh. Da muss man natürlich auch immer die Frage stellen, sind wir die Einzigen, die mit China handeln? Natürlich nicht. Nötige Investitionen in die Infrastruktur fehlten, sagt Habeck, und Fachkräftemangel. Gut, das sind bekannte Probleme. Sie haben gerade gesagt, er kapiert es wohl nicht richtig oder setzt die Segel nicht richtig. Was
Ja
würden
gut,
Sie denn jetzt
also
machen an Habecks Stelle?
ich habe in Ihrer Aufzählung jetzt Energiekosten nicht gehört.
Das
Haben Sie
war
es
jetzt, die hat er
vergessen?
nicht
Haben Sie es
genannt.
vergessen oder? So, dann schaue ich mir einfach an und sage mir, na gut, wir haben sehr hohe Energiekosten, jetzt sind sie ein bisschen kaschiert, weil die EEG-Umlage zahlen wir jetzt ja nicht mehr über die Stromrechnung, sondern über die Steuern. Aber es
Also
ist
das
immer
war Habecks Aufzählung, nicht meine. Nur noch mal
ja, ich
kurz,
wollte,
um
ja,
sicherzugehen.
das habe ich schon verstanden. Nur ich wollte sicherstellen, nicht, dass er es gesagt hat und wir sind jetzt ganz böse zu ihm. Aber ja, wir haben halt die Standortfaktoren verschlechtert. Und um jetzt mal Habeck dahingehend in Schutz zu nehmen, das ist ja nicht alles seine Schuld. Das haben wir auch letztes Mal besprochen. Das ist ja über Jahre erfolgt. Wir haben im Prinzip, haben wir die schuldischen Reformen gehabt. Die schuldischen Reformen haben damals Deutschland wieder wettbewerbsfähig gemacht. Nicht alleine, Herr Draghi hat uns eine tolle Party beschert, indem er den Euro gerettet hat. Ja? Aber billiges Geld hat natürlich für uns geholfen, hat Immobilienpreise hochgetrieben, hat den Euro geschwächt, so konnten wir viel exportieren. Aber die Politik, die Große Koalition, die Regierung Merkel haben jahrelang das Land gemelkt, aber nicht investiert. Übrigens, natürlich haben es auch die Bundesländer gemacht. Das ist ja nicht nur eine Bundesregierungsfrage, sondern das ist natürlich auch eine Bundesländersache. Und die Steuern und Abgaben sind gesprudelt, und zwar nicht nur absolut, sondern auch relativ zur Wirtschaftsleistung hat der Staat viel mehr Geld eingenommen. Und hat viel Geld gespart für Zinszahlungen und anderes, weil die Zinsen so gesunken sind. Das heißt, die Politiker hatten irrsinnig viel Geld. Da fragt man sich, warum habt ihr das Geld nicht richtig investiert? Und sie haben es eben nicht investiert, sie haben es lieber ausgegeben für Rente mit 62, Mütterrente, Grundrente, mehr Gesundheitsleistungen, auch sicherlich Migration, muss man leider auch mal ansprechen. Migration ist, so wie wir sie gestalten, sehr teuer. Ja, also statt einen Beitrag zu leisten, ist sie ein Kostenfaktor. Und da ist das Geld aber weg. So, und dann guckt man ganz komisch. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, wir müssen dringend mehr Schulden machen, weil wir müssen ja investieren. Die Wahrheit ist, wir haben das Geld verplempert. Und die Politik der Ampel, die ist ja angetreten als sogenannte Fortschrittskoalition. Jetzt muss ich zugeben, ich war jetzt nicht so optimistisch, aber man hätte ja die Hoffnung haben können. Einige Dinge im Wahlprogramm oder in dem Koalitionsvertrag sind auch gut. Da hat man gedacht, ja, die gehen jetzt die Probleme an. Aber sie sind die Probleme eben nicht angegangen, sondern sie haben sie ideologisch weiterentwickelt. Also die SPD, die ja mit am längsten jetzt regiert, weil die war ja bei Merkel auch mit dabei und hat eigentlich bei Merkel eigentlich immer dominiert, was gemacht wird, die macht noch weiter mit sozialem Staatsausbau, obwohl er schon ausgebaut wurde. Quasi das Trauma von Hartz IV beseitigen durch das Füllhorn des Geldes. Witzigerweise lohnt sich das aber nicht bei den Wahlergebnissen. Die Grünen haben gesagt, ja, wir müssen jetzt, die Antwort auf alles ist Klimapolitik und Energiewende. Und die Energiewende führt uns in das Land, wo Milch und Honig fließen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, die Analyse ist halt falsch. Ja,
Und
wenn
zwar?
Sie, Naja, es ist halt so, wir wissen mittlerweile, dass Wind und Sonne keine Rechnung schicken. Aber die Speicher, die wir brauchen, oder die Backups, die wir brauchen für den Zeitpunkt, wo Wind und Sonne nicht scheinen, die schicken sehr wohl eine Rechnung. Mal abgesehen davon, dass natürlich Solarzellen auch irgendwas kosten bei der Herstellung und Windräder und ähnliches. Das heißt, es wurde erzählt, wir kommen so an Nirvana billiger Energie und haben gleichzeitig aber letztlich ein sehr teures Energiesystem. Nämlich das teuerste, was ich vorstellen kann, aufgrund von Doppelstrukturen. Da muss man jetzt kein großer Techniker sein, um das zu erkennen. Wenn ich Anlagen baue, Gaskraftwerke, die nur an sind, wenn Wind und Sonne nicht verfügbar sind, dann werden die nicht so viel ausgelastet, dann wird es teuer. Die müssen dann trotzdem gekauft werden, auch investiert werden. Und die haben gesagt, unsere Antwort ist, wir müssen so weitermachen. Auch dann kam der Krieg, das haben sie gemacht, trotzdem die Atomkraftwerke abgeschaltet. Und ja, wir haben jetzt, ja, wird ja auch erzählt, ja, wir haben ja trotzdem einen Rückgang der CO2-Emissionen, wir haben ja trotzdem einen Zusammenbruch gehabt. Ja, das stimmt. Aber wir hätten wir die Kraftwerke behalten, in Europa gesamthaft gesehen ein tieferes Preisniveau gehabt beim Strom. Das ist einfach so. Einfach großes Angebot. Und vor dem Hintergrund ist es einfach schade, dass die ideologisch festgehalten haben. Und ich finde das medial interessant. Ich meine, ich kann viele auch an der FDP kritisieren, aber ich finde es medial interessant, wenn jetzt da gesagt wird, boah, die FDP ist ideologisch, weil sie an der Schuldenbremse festhält. Wo ich immer sage, zum einen, wenn wir sie ändern wollen, by the way, brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die haben wir ja eh nicht. Insofern
steht ja im Grundgesetz. Es wird immer so getan, als könnte man die so wegwischen.
Ja, genau. Also nach dem Motto wird auf die FDP eingeprügelt, aber die FDP, wenn die Union nicht mitmacht. Wir können auch gleich noch über die Schuldenbremse reden. Ich wäre auch für eine Reform und ich würde es auch anders interpretieren wollen. Aber wirklich, das ist logisch, dazu sagen, naja, wenn ich mir einfach anschaue, wie die anderen das Geld raushauen und eben als gäbe es keinen Morgen, dann ist vielleicht ganz gut, wenn auf der Bremse steht. Ich gebe mal ein Beispiel. Hier, Förderung von Solar, also hier die Energiewende. Da waren geplant 11 Milliarden dieses Jahr. Und jetzt kam man gerade das RWI um die Ecke, also Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsforschungsinstitut, kam um die Ecke, hat gemeint, ja, die schätzen dieses Jahr 23 Milliarden Euro. Mal ganz ehrlich, glauben Sie allen Ernstes, ein Manager wäre noch im Amt, wenn er bereits nach 8 Monaten einräumen muss, dass er wohl zum Jahresende eine Budgetüberschreitung hat von über 100%. Von 11 Milliarden auf 23 Milliarden, sind über 100%. Einfach mal mehr Ausgaben. Der wird direkt zum Ausgang des Hauses geführt, ja, und kriegt ein Hausverbot. Und bei uns, das wird einfach hingenommen. Das ist übrigens unser Geld. Das ist ihr Geld, mein Geld. Wir zahlen Steuern. Das wird da rausgehauen. Und dann die Leichen, die das machen, völlig planlos die Kohle raushauen. Die sagen, ja, wir müssen jetzt, jetzt müssen wir wirklich investieren. Wirklich, wirklich. Aber Bildung. Ich meine, Sie wohnen in München, ich wohne in Berlin. In Berlin, vor jeder Wahl wird immer plakatiert. Bildung, Bildung, Bildung. Und nach der Wahl reden jetzt in die Schulen genauso rein und die Lehrer sind genauso wenig da und das Schulniveau sinkt weiter ab. Schauen Sie sich mal an, die Schulleistung von Viertklässlern. Also die Politiker wollen eigentlich die Schuldenbremse aushebeln, weil sie nicht in der Lage sind, Ressourcen effizient und effektiv zu allokieren. Und ganz ehrlich gesagt, das Einzige, was Politiker machen müssen, ist eigentlich das. Da frage ich mich, wenn sie einen Job nicht machen wollen, dann sollen sie aufhören zu jammern, sonst andere machen lassen, aber nicht sagen, wir brauchen jetzt die Schuldenbremse. Aber nochmal, wir sollten Schuldenbremse, wenn Sie wollen, können wir noch besprechen. Ich bin auch für eine Reform, aus anderen Gründen, aber prinzipiell muss man erstmal festhalten, dieser Staat, dem mangelt es nicht an Geld, dem mangelt es an Kompetenz, das Geld richtig auszugeben.
Lassen Sie uns mal vielleicht einen Schritt zurückgehen, denn jetzt sind wir eigentlich schon bei der richtigen Baustelle. Wir schimpfen immer über die Politiker und über Habeck und die anderen schimpfen über Lindner, Sie haben es gerade schon angesprochen, und die Schuldenbremse. Es sind sich ja viele, alle Ökonomen einig, zum Beispiel, ich würde jetzt mal sagen, Heiner Flassbeck ist sich jetzt bei Ihnen nicht mit allem einig, aber der sagt auch, das Problem sind dann unterm Strich die Politiker, weil er ist ja auch jemand, der dann Schulden fordert und staatliche Investitionen, aber er sagt dann auch, das Personal ist im Endeffekt zu schlecht. Also irgendwie dreht sich da immer der Kreis. Herr Höttges hat vor kurzem gesagt, die Politiker, mit denen er spricht, die haben alle gute Intentionen, aber das System funktioniere irgendwie nicht. Jetzt haben wir Sie haben es gerade angesprochen, die Kosten explodieren. Die Bahn schätzt jetzt nur noch die Fahrpläne. Also gefühlt ist das teilweise so ein Kontrollverlust. Wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, wo müssen wir denn da ansetzen? Also da scheint es ja irgendwie größere Probleme zu geben. Sie haben es gerade gesagt, die Geld ist eigentlich auch genug da. Theoretisch.
Ja, gut, also
Praktisch dann immer nicht.
das Problem ist, immer so, auch ich neige dazu, immer Politiker-Bashing zu machen und so weiter. Und da muss ich mich manchmal selber auch ein bisschen bremsen, da gehen bei mir auch die Emotionen mal durch, weil man darf eigentlich heutzutage keine Nachrichten mehr verfolgen, weil dann kriegt man eigentlich eine schlechte Laune. Darum machen wir jetzt mal Folgendes. Jetzt sage ich ganz kurz etwas zu den Politikern und dann gehen wir mal von den Personen weg und gehen mal auf den Ansatz. Also, außer das sind Politiker. Die Parteien haben eine ganz wichtige Aufgabe gemäß dem Grundgesetz. Laut Grundgesetz sollen die Parteien die politische Willensbildung fördern. Und sie sollen, auch laut Parteiengesetz, sollen geeignetes Personal entwickeln zur Übernahme von Führungsverantwortung im Staat. Also müssten die ein Personalentwicklungsprogramm haben, was dazu führt, dass die am besten qualifizierten Menschen nach oben kommen, um dann das Land zu führen. Und genau das klappt nicht, weil die Erfolgskriterien in der Politik sind andere als in der Wirtschaft. Da geht es um Klüngeleien, da geht es um das Durchhalten in vielen Sitzungen nachts, da geht es um viele Stammtischbesuche, da geht es vor allem um rhetorische Fähigkeiten.
Und um Quoten mittlerweile auch viel.
Und auch gut, Quoten machen das Ganze noch viel schlimmer. Das heißt, es setzen sich eigentlich diejenigen durch, die diese Fähigkeiten haben. Diese Fähigkeiten sind auch unstrittig wichtig. Sie müssen ja auch hinterher in der Lage sein, ihre Politik ans Volk zu verkaufen. Wir können gerade aktuell auch beobachten, wenn man das nicht kann, dann ist es natürlich doppelt schlecht. Also schlechte Politik nicht mehr verkaufen können, natürlich nochmal schlechter. Aber wie gesagt, die Parteien in meiner Wahrnehmung erfüllen diese Aufgabe immer weniger. Ja, und wir können alle Parteien durchgehen. Da gibt es Leute, nehmen Sie mal den ehemaligen saarländischen Kurzzeit-Ministerpräsidenten von der CDU, ich habe den Namen gerade nicht mehr, der hat sein ganzes Leben nie was anderes gesehen als Partei. Wir wollen jetzt nicht über Kevin Kühnert sprechen, Ricarda Lang oder sonst wo, sind die reine Gewächse, wo ich einfach sagen muss, naja, gut, wenn man nur in der Partei sozusagen zur Karriere macht, dann können wir uns nicht wundern, wenn hinterher eben das Personal nicht die Anforderungen erfüllt. Übrigens, perspektivisch eine große Gefahr. Stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen ein wirkliches politisches Talent mit großen rhetorischen Fähigkeiten. Das kann dann unter Umständen die Parteienlandschaft auch in Deutschland durchaus durchmischen mit allen damit verbundenen Chancen, aber auch Risiken. Das ist erstmal der Kommentar zu den Parteien und Politikern. Jetzt ist natürlich das Thema. Sie haben vollkommen recht, die Politiker, ich kenne Herr Höttges auch, ich bin sicher, die Politiker, mit denen er spricht, die wollen gute Dinge. Die treten ja nicht an und sagen, ich möchte Deutschland ruinieren. Es gibt vielleicht welche, die falschen Prioritäten haben und Nebenwirkung ist, ja, Ruin vielleicht nicht, aber das weitere Abwirtschaften des Landes, weil man eben nicht bereit ist, über einen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, beispielsweise, ich bin dafür, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Wenn Sie, Herr Habeck, hätte das sagen können, dann glaube ich, dann hätte er wirklich Chancen gehabt, Kanzler zu werden, weil das wäre eine kanzlerreife Leistung gewesen. Das Problem ist natürlich auch, dass unsere ganzen Diskussionen um klein-klein gehen. Also, wollen wir jetzt den Bürgergeldempfängern 12 € weniger im Monat zahlen? Wir müssen jetzt hier ein Gesetz machen zur Beschleunigung, das weiß ich. Wir müssen jetzt irgendwo im Mietrecht nochmal intervenieren, damit die schwieriger ist, Eigenbedarf oder Mieterhöhungen oder, wissen Sie, das ist klein, klein. Und die Politiker fokussieren sich und diskutieren das. Und ich meine, ich höre wegen meinem Podcast, höre ich immer Deutschlandfunk sozusagen als Materialsammlung, aber es ist eigentlich total, es ist schlecht, Laune, weil es ist klein, klein und man dreht an dieser Schraube, man dreht an dieser Schraube. Ja, vielleicht machen wir das Renten. Also, und das Problem an der ganzen Sache ist, in meiner Wahrnehmung sind wir ein Sanierungsfall. Jetzt werden Sie sagen, gehen Sie auf die Straßen, das war alles super und jetzt, wenn das Wetter wieder schön ist, Biergärten sind voll und verglichen mit vielen anderen Ländern der Welt stehen wir auch super da. Ja, das stimmt. Unser Ist-Zustand basiert aber auf dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Auf unseren vergangenen Investitionen in Bildung, in Forschung, in Technik, in Infrastruktur. Und das erodiert jetzt aber alles. Die vorlaufenden Indikatoren sind doch schlecht. Wir haben Firmen, die investieren seit Jahren nicht mehr im Inland. Die deutsche Industrie investiert seit Jahren nicht, die sind Nettosparer. Die deutschen Unternehmen sind Nettosparer. Das ist nicht ihre Aufgabe. Unternehmen sollten eigentlich Nettoverschuldner sein, die das Geld nehmen, um investieren in die Zukunft. Machen sie nicht.
Woran liegt das? Weil Sie keine Ideen haben oder weil Sie...
Aber ich möchte mal sagen, darum ist das Problem. Wir haben hier also offensichtlich ein riesiges Problem, dass sie sozusagen seit Jahren schon abgestimmt wird mit den Füßen. Die Firmen investieren woanders. Qualifizierte junge Menschen wandern aus. Wir reden immer über Zuwanderung. Wir haben jedes Jahr, je nach Zahlen, ungefähr 200.000 Menschen, die aus Deutschland auswandern, überwiegend jung, überwiegend gut qualifiziert. Einige mögen wiederkommen, viele kommen nicht wieder, auf jeden Fall fehlen sie. Das heißt, wir sind ein Sanierungsfall, aber wir leben noch von der alten Grandezza. Sie müssen sich das vorstellen, wie so ein altes Schloss. Da ist es noch schön, der Stuck ist noch da und wir verkennen, dass aber in einigen Teilen bereits nicht mehr geheizt wird, in anderen, dass es irgendwie reinregnet und der Hausschwamm ist auch schon in der Ecke. Aber das nehmen wir ja nicht so, weil wir können immer noch gute Feste feiern und so weiter. Und das ist das Problem. Also ein Sanierungsfall. Und jetzt fängt jemand an und sagt, ja, ich möchte das Dach reparieren. Das ist Quatsch. Wir müssen sagen, wir brauchen grundlegende Dinge. Und das sind eben große Würfe. Und das ist natürlich schwierig für die Politik. Da nehmen die Politiker einen Schutz. Die Politiker werden, wenn einer meine Ausführungen hier sieht, würde sagen, ja, der spinnt völlig. Wahrscheinlich spinne ich auch völlig. Aber wir brauchen ein Grand Bar Game. Wir müssen nochmal Folgendes anschauen. Wir haben große Themen. Wir haben das Thema Erwerbsbevölkerung. Wir müssen alles tun, um die Anreize zu erhöhen, dass Menschen gerne arbeiten wollen. Haben wir jetzt ein Problem? Ja, Fachkräfteschule, perspektivisch haben wir ein viel größeres Problem. Das heißt, wir müssen heute handeln. Wir müssen heute bereits klar machen, wenn jemand 65 wird, by the way, du kannst gerne weiterarbeiten, nicht zwingend. Angebot zum Beispiel, bis zu bestimmten Einkommen ist dein Einkommen steuerfrei. Oder, also wissen Sie, was ich meine? Finanzielle
Anreize. Müssen wir nicht sagen, größer denken und vielleicht sogar darüber diskutieren, dass die Einkommensteuer vielleicht einfach mal als Input-Einkommensteuer komplett weg? Oder zumindest?
Wir wissen, ja gut, ich hatte in meinem Podcast Herrn Kirchhoff zu Gast, Sie wissen, der Professor Heidelberg, damals von Schröder, so diffamiert, der hat ein Steuersatzbuch ausgearbeitet. Also simpel, das verstehe ich. Das ist natürlich so, da fallen viele Sonderregelungen weg. Da kann ich jetzt nicht hingehen und kann jetzt noch ein Auto und das ist alles viel simpler. Tiefe Sätze, weniger Ausnahmen, es ist einfach eigentlich gerechter. Die Politik möchte heute aber alle steuern. Sie möchten, dass ich mit dem Fahrrad fahre und nicht mit dem Auto. Und das ist alles Quatsch. Die sollten damit aufhören. Wir brauchen diese Wahlgabe. Wir brauchen Anreize zur Arbeit. Wir brauchen, das heißt Steuersystem. Wir brauchen generell eine Reform des Abgabensystems. Und vor allem müssen wir dann auch die Frage aufwerfen, wir brauchen auch eine Reform der Alterssicherung. Und das kostet alles Geld. Jetzt kommen wir eben zur Schuldenbremse. Dann sage ich mir einfach, wir haben gesehen, die Politik, die versucht das Geld, wenn sie mehr Geld haben, dann werden sie das Geld wieder für ihre Lieblingstöpfchen und jetzt reden wir nicht von Radwegen in Peru und so weiter, das werden sie wieder dafür ausgeben. Und das sollten wir halt verhindern. Wir sollten sagen, es gibt ein ganz großes Thema. Meine Vision wäre zu sagen, okay, wir gehen von der Schuldenbremse weg, wir machen Schulden. Begründe ich Ihnen, warum ich das glaube, dass es richtig ist. Das Erste ist, wir teilen uns unsere Währung mit anderen Staaten, die nicht so kaum daran denken zu sparen. Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, die machen alle weiter Schulden. Diese Schulden sind nur dann überhaupt, Anführungsstrichen, bedienbar, wenn es Inflation gibt. Das ist ganz eindeutig. Für die USA gleichermaßen. Das heißt aber, dass wir eine Währung haben, die tendenziell inflationieren wird. Das muss gar nicht Hyperinflation sein, das ist einfach normale Inflationsraten. Das heißt, das trifft uns ja auch. Wir kriegen die Inflation, weil die anderen brauchen sie sonst nicht. Und haben aber nichts davon. Also sollten wir dringend sagen, wir machen noch mehr Schulden. Einschränkung Nummer eins. Wofür sollten wir Schulden? Wir sollten die Schulden einfach nur so machen. Weil Sie kennen das ja. Ich glaube, Sie haben einen Raphael Hüschen auch mal gehabt in ihrem Format. Bei mir auch zu Gast. Der rechnet ja mal so aus, dass eigentlich die verdeckte Verschuldung des Staates ist. Und diese verdeckte Verschuldung ist hoch. Versprechen für meine Rente, Ihre Rente, Gesundheitsversorgung, Pension und so weiter und so fort. Da reden wir nicht mehr von 65% vom Bruttoinlandsprodukt, wir reden von 450% vom Bruttoinlandsprodukt Gesamtschulden. Also würde ich sagen, okay, Freunde, wir machen jetzt deutlich mehr Schulden im laufenden Haushalt. Also deutlich mehr offizielle Schulden. Aber im Gegenzug reduzieren wir die inoffiziellen Schulden. Wir sagen zum Beispiel...
Das heißt... Also die Verpflichtungen müssen runter, die Zahlungsverpflichtungen.
Genau, das heißt im Klartext höheres Renteneintrittsalter perspektivisch, anderes Rentenniveau, Gesundheitsleistungen reduzieren beziehungsweise Eigenanteile fördern. Das ist alles nicht machbar, ist alles machbar. Denken Sie an die Schweiz und vor allem Eigenanteile haben auch eine Anreizwirkung. Also man hat auch eine Anreizwirkung im System. Heute ist es ja so, Sie gehen zum Arzt, Sie wissen gar nicht, was das kostet. Sie kriegen keine Rechnung, die Sie kontrollieren können. Also insofern, es ist schon besser, wenn da mehr Transparenz kommt. Also als Beispiel, also zu sagen Sie im Motto, okay, ihr macht jetzt 10% offiziell mehr Schulden vom Bruttoinlandsprodukt und im Gegenzug reduzieren wir die verdeckten Verbindlichkeiten um, sagen wir mal, 20%. Das wäre doch cool. Das wäre ein Programm, wo man sagen könnte, kann man machen. So, und jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem vielen Geld? Ich glaube, wenn man das mit Schulden machen kann, kann man natürlich hingehen, kann wirklich investieren. Und das sollte man dann aber dann in Sondertöpfe machen. Ich sage mal Sondertöpfe, weil es heißt bei uns ja Sondervermögen. Wir wissen, es sind eigentlich Sonderschuldentöpfe. Ich will das in diesen Töpfen machen, damit das Geld nicht missbraucht werden kann. Und wir sehen sie jetzt bei dem Bundeswehr-Sondertopf, die 100 Milliarden. Was passiert damit? Aus diesem Topf werden jetzt Sachen an die Ukraine geliefert. Das macht die Politik. Buchhaltungstrick. In Wirklichkeit nützt es der Bundeswehr nichts, wenn die Bundeswehr die Sachen aus dem Topf an die Ukraine liefert. Das heißt, das ist nur ein Randaspekt. Das heißt, da haben wir wirklich hingesagt, wir haben diesen Topf und dieser Topf wird professionell gemanagt. Wenn wir sagen, wir machen 100 Milliarden für die Sanierung von Infrastruktur und so weiter, dann sollte die Mittelverwendung und die Allokation nicht mehr von irgendwelchen Politikern gemacht werden, sondern von Profis. Ich habe mir gerade die Energiewende nochmal angeschaut. Ja, die Energiewende ist ja unglaublich teuer, aber es fängt ja schon damit an, dass die Bundesregierung offiziell sagt, sie weiß nicht, was es insgesamt gekostet hat bis jetzt. Das wäre zu kompliziert zu ermitteln und will auch keiner wissen. Und mal ganz ehrlich, wenn Sie im Unternehmen einen Plan und Projekt umsetzen, die wichtigste Erfolgsregel für ein Projekt ist, Transparenz über die Kosten zu haben. Wenn Sie Kosten nicht nachhalten, was können Sie denn erwarten? Und wenn Sie mal die CO2-Einsparungen anschauen, die wir erzielt haben im Bereich der Stromerzeugung in den letzten 20 Jahren, dann war das, was wir Geld ausgegeben haben, unglaublich teuer. Wir hätten CO2-Zertifikate kaufen können, x-faches davon, und hätten mehr bezahlen für den Klimaschutz. Also wir brauchen dringend Profis, die das dann managen. Infrastruktur. Bildung gleichermaßen brauchen wir dringend Sanierung. Da müssen wir Steuern- und Abgabensystem umbauen. Das heißt im Klartext, erst einmal für möglichst viele Menschen senken. So, also werden Sie sagen, wie kann man das finanzieren? Ich sage, kann es finanzieren. Weil man mit Schulden macht, hat man mehr Gleitmittel. Dann kann man auch sagen, okay, es ist leichter möglich, Abgabensenkung zu machen, weil ich habe ja dann zwar einen Einnahmeausfall, aber es macht nichts, weil ich ja gesagt habe, ich mache ein bisschen Schulden. Und man sollte dann eben aufhören, im Mittelstandsbauch umzuverteilen. Da gibt es einen sehr schönen Chart, witzigerweise vom DEW. Also das DEW ist nicht nur schlecht, sondern gibt es einen sehr schönen Chart. Da sehen Sie im Prinzip von Null Einkommen, also von Ihnen aus betrachtet Null Einkommen, viel Einkommen. Da sehen Sie eigentlich nicht so eine Kurve. Man wird ja so eine Kurve erwarten, das ist aber nicht so. Sie sehen eine Kurve, die geht so, dann ist sie sehr lange, sehr flach und am Ende fällt sie ein bisschen ab, weil die Topverdiener keine Sozialabgaben mehr zahlen sollen. Das ist natürlich ein System, wo ich sagen muss, ich sage, wie fair ist das nicht? Wir verteilen viel zu viel in der so rum. Man nimmt ihnen Geld weg, um ihnen dahinter wieder Kindergeld zu geben. Man nimmt ihnen Geld weg, um dann wo, so, anstatt zu sagen, wir verteilen wirklich um von dem sehr Reichen und den ganz Armen und in der Mitte, euch lasst man Ruhe. Und um das zu machen, müsste man im Prinzip sagen, okay, wir senken alle Einnahmen, der Staat zieht sich zurück, regelt nicht mehr so viel und wir sind bereit, dafür etwas Schulden zu machen. Und der dritte Punkt, das ist mein Lieblingspunkt, das haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert, wir haben natürlich das Problem, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten nichts ausreichend fürs Alter vorgesorgt haben. Ja, Herr Heil schwimmt ja nicht wie Dagobert Duck in einem Tresor mit viel Gold jeden Morgen, sondern wenn der so einen Tresor hätte, der wäre leer. Da liegt ein Zettel drin, Pech gehabt. Ja? Und es wäre natürlich vernünftig, das irgendwie zu korrigieren. Und auch das könnte man mit Schulden machen. Ich habe ja mal vorgeschlagen, da bleibe ich auch dabei, wir sagen, wir richten einen Alterssicherungsfonds ein für die Deutschen. Hm. Also nach norwegischem Vorbild. Und da wird für jeden
Staatsfonds.
Ein Staatsfonds. Da wird für Sie und für mich wäre da 50.000 Euro eingezahlt, mal so als Hausnummer. Also für jeden, der berechtigt ist, unter 65 Jahren, also nur ein Detailaspekt. Und dieses im Prinzip wäre es so, Sie würden erst einmal in dieses Depot 50.000 Euro Staatsschulden bekommen von Deutschland, also geht. Und über Zeit würde das vom Management dann also gewechselt werden aus den Staatsanleihen raus in globale Assets. Und wenn wir das machen würden, dann wäre unsere Staatsverschuldung immer noch tiefer als im Schnitt der Eurozone. Und ich glaube, jetzt haben Sie das gehört, ich werde es wahrscheinlich sagen, der spinnt alles komplett. Aber es sind so große Themen. Richtig investieren, sanieren und eben auch mal Think Big bezüglich der Altersversorgung. Und dann muss der Staat im Gegenzug zwei Dinge machen. Er muss zum einen die Bürokratie drastisch reduzieren. Und am besten machen wir das, indem wir Gesetze mit Verfallsdaten versehen. Dass die Gesetze müssen alle paar Jahre wieder, also jetzt nicht, ich meine nicht Strafgesetzbuch. Ich meine, das so Gesetze nach dem Motto, oh, wir müssen aber hier dämmen oder diese, das muss einfach alles ausgemistet werden. Und das Zweite, was wir machen müssen, ist, und da würde übrigens dieser Sonderfonds Investitionen helfen, ist, wir müssen den Unternehmen, die das dann machen, ja Planungssicherheit geben. Und das Problem, was wir haben, ist nach 2003, da wurde alles gekürzt, dann haben die Mitarbeiter, also haben die ihre Mitarbeiter abgebaut, ihre Projektmanager, ihre Planer und so weiter. Hm. Und wenn dann der Staat plötzlich kommt und sagt, oh, wir haben jetzt wieder Geld, dann haben die ja keine Mitarbeiter das machen können. Das heißt, wir müssen den Unternehmen sagen, wir haben jetzt hier ein 20-jähriges Programm, Das ist auch egal, ob morgen die Grünen regieren, die Roten regieren, die Schwarzen regieren, sonst wer regiert. Das ist ein Programm, quasi, was committed ist auf 20 Jahre und ihr könnt damit auch entsprechend planlich ausrichten. Das wären wahrscheinlich die Hebel. Und jetzt kann ich Sie fragen, glauben Sie allen Ernstes, irgendjemand würde diese Vorschläge ernsthaft in der Politik diskutieren? Ich glaube es leider nicht. Das können Sie mir sagen, verstellt ja, damit sind Sie ein schlechter Typ, weil Sie reden hier unrealistisches Zeug. Da würde ich Ihnen wahrscheinlich zugeben, ja, es stimmt. Oder aber es zeigt einfach die Gefahr, die wir haben, wenn wir weiter im Klein-Klein machen. Denn wir müssen die großen Probleme lösen. Das ist ja meine große Wunsch und Forderung. Und ich entschuldige mich ausdrücklich für meine sehr lange Antwort.
Nee, das ist ja super und genau das brauchen wir und deswegen mache ich das ja hier auch, weil, Sie haben es vorher gesagt, man kriegt schlechte Laune, wenn man Radio hört, wenn man die Nachrichten liest und weil Sie gerade gesagt haben, ich denke, Sie spinnen, nee, im Gegenteil, also ich finde das ja gerade wichtig und Leute, ich bin sehr auf euren Input gespannt, auf eure Kommentare, denn wir müssen ja vielleicht sogar noch unrealistischere Dinge diskutieren, um dann mal ja, vorwärts zu kommen. Das Klein-Klein, ich sage es Ihnen mal ganz ehrlich, es gibt's wieder, Sie haben es gerade angesprochen, die Verpflichtungen, das Problem mit Rente und Sozialversicherung. Es gibt hier neue Schätzungen, hier so teuer wird die Sozialversicherung aus der Welt, ganz aktuelle Prognose der Entwicklung des gesamten Beitragssatzes, hier Prognose bis 2035, 48,6%. Wir stehen gerade bei 41%. Also man fragt sich jetzt schon, und das glaube ich, frage ich mich, das fragen sich viele andere auch, ja, man denkt sich jetzt, ich gebe noch ein paar Jahre Gas. Sie haben das gerade schön beschrieben, eigentlich als Bruchbude, die noch irgendwie steht und gut aussieht, aber eigentlich irgendwann stürzt es vielleicht ein. Denn man fragt sich, wie soll das finanziert werden? Kommt irgendwann der Kipppunkt? Und vor allem, es denken viele darüber nach, okay, ich schaue mir das jetzt noch ein paar Jahre an. Aber eigentlich ist das Ziel, dass man dann sagen kann, im Notfall tschüss, weil man sich wirklich fragt, wie soll das funktionieren? Also kommt irgendwann der Kipppunkt? Vor allem, es gehen ja jetzt schon viele, Sie haben es vorher angesprochen, irgendwann wird's düster, oder? Also es muss ja was gemacht werden.
Ja gut, ich habe mich immer gefragt, ich habe ja so, kenne ja auch andere Leute, die Podcasts machen und ich frage mich eigentlich, wieso die noch in Deutschland sitzen.
Ja, ist eine gut, die ja, ist eine gute Frage. Man muss natürlich
immer. Ich bin ein alter Mann. Schauen Sie, ich bin ein alter Mann. Aber Sie sind ja jung. Wenn ich mir natürlich die Perspektive hätte, 48%, ich zahle ja nicht ein, weil ich bin ja dann der Empfänger dieser Zahlungen. Mal ganz ehrlich, wenn ich die Perspektive hätte, 48% und gucke mir nach oben und denke mir so, 48%, keine Wohnung, keine Infrastruktur, ein offensichtlich immer schlechteres Bildungssystem, wenn man selber Kinder hat, eine Politik, die sich nicht ändern möchte, dann eine Politik, die sich darin ergötzt, weitere Lasten zu erfinden und die sagt, ja, wir müssen jetzt aber irgendwie hier Degrowth machen für Klimaschutz und so weiter oder oh nein, diese Themen wollen wir aber gar nicht. Ja, wir haben ja das Problem, dass die Rahmenbedingungen halt leider jetzt so sind, dass eine Deindustrialisierung durchaus im Raum steht. Das wird immer geleugnet. Einige sagen, ich habe da mit einem Kollegen von Ihnen jetzt gestern auch diskutiert drüber, zum Thema Deindustrialisierung. Ich meine, ja, ist doch normal, Strukturwandel. Ja, das stimmt. Strukturwandel ist normal. Nur Wandel muss ja auch irgendwo hinführen. Wissen Sie, wenn Sie nur was haben, was Sie zumachen, aber nicht, was Sie aufmachen, haben wir damit gewonnen. Und hinzu kommt noch, dass dieser Wandel ja auch hier eigentlich nicht aufgrund von normalem Wettbewerb passiert, im Sinne von, die Chinesen haben jetzt einfach eine bessere Technologie erfunden oder irgendwas. Nein, der Strukturwandel und die Deindustrialisierung erfolgt aufgrund einer mutwilligen Verschlechterung der hiesigen Standortbedingungen. Und das ist ein bisschen was anderes. Also insofern, ich bin da gefrustet und kann nur sagen, ja, es ist ganz sichtbar, was da kommt. Und ich könnte halt mir nur wünschen, dass mehr Leute sagen, ich habe darauf keinen Bock. Und dass wir sagen, wir wollen, dass die Themen angegangen werden. Und das ist das große Dilemma, dass ich das eben nicht sehe.
Ja, also Sie haben mich ja gerade gefragt, also ich glaube, man hat noch Hoffnung. Man versucht ja, deswegen spreche ich auch mit Ihnen und hoffe, dass das ja auch eine Reichweite bekommt. Und Leute, teilt das Video auch gerne, denn wir wollen ja keine schlechte Stimmung verbreiten. Wir wollen einfach nur, dass es besser läuft und dass die Dinge angepackt werden. Und ich habe es ja gerade beschrieben, also man ist, glaube ich, gerade so im Zustand, man schaut sich das noch an, erwartet Verbesserungen und wenn die nicht kommen, Sie haben es gerade gesagt, die 48%, die werde ich in 11 Jahren, wenn es so kommen sollte, sicherlich nicht zahlen. Also das ist, glaube ich, dann auch eine Antwort und das, weil, ja, irgendwann, glaube ich, wird es dann auch mal...
Sie müssen nur eins im Hinterkopf haben, wenn es nicht zum Kurswechsel kommt, dann wollen ja mehr Leute gehen. Und dann stehen solche Dinge immer im Raum wie eine Erhöhung der Wegzugsteuer oder, was ja auch in der Politik diskutiert wird, globale Besteuerung nach Pass. Ja, es gibt ja nur zwei Staaten auf der Welt, die das machen. Ich glaube, Nigeria und die USA. Ja, vor dem Hintergrund so eine globale Besteuerung, das steht ja alles im Raum. Das heißt, die Antwort der Politik ist nicht eine bessere Politik, sondern sich überlegen, wie kann man sicherstellen, dass uns die Zahler nicht abhanden kommen. Und ich persönlich bin halt immer, ich bin eher, Ökonomie ist ja eigentlich Anreize. Ich bin eigentlich ein Freund von Anreizen. Also ich würde lieber Anreize setzen, dass man in Deutschland möglichst viel Geld verdienen möchte. Weil dann hat der Staat auch Einnahmen. Dann geht es uns eigentlich allen besser. Und was wir zurzeit haben, ist eigentlich Anreize, möglichst wenig Geld in Deutschland zu verdienen, sondern lieber woanders hinzugehen. Das ist hier nicht ziemlich dämlich.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Strukturwandel, ja, ist natürlich normal, dass auch Firmen pleite gehen, dass vielleicht sogar ganze Branchen sterben. Jetzt haben wir natürlich die Autobranche, die ächzen ja gerade richtig. Jetzt kommen neue Zahlen aus China, dass auch in China jetzt die Deutschen viel weniger Verbrenner verkaufen. Die Chinesen sind sehr stark bei den E-Autos. Auch natürlich die Amerikaner sind da auch nicht zu unterschätzen. Jetzt ist ja die Frage, wenn wir mal sagen, unsere Autoindustrie, die
Die
verschwindet jetzt
Amerikaner,
nicht,
die
aber
China produzieren, wohlgemerkt, nicht?
ja, das
Weil
stimmt.
Tesla produziert sich im großen Teil auch in Shanghai, ja. Die Amerikaner, die werden sich nervig nennen, ja.
Jetzt sagen wir mal, die Autoindustrie, die verschwindet natürlich nicht über Nacht, aber die wird schwächer. Dann ist ja die Frage, was bleibt noch? Rohstoffe haben wir keine. Dann haben wir natürlich einen tollen Mittelstand. Wir haben immer noch Unternehmen, aber da wandern auch schon viele ab. Da müsste ja was Neues kommen. Jetzt ist die Frage, kommt da was Neues? Erste Frage. Zweite Frage dazu. Wie schafft man was Neues? Gut durch Anreize. Und dann ist ja die große Frage, wir schimpfen ja immer zu viel Staat, zu viel Einfluss. Aber man muss ja auch mal sagen, die Amerikaner, ja, Inflation Reduction Act, die pumpen verdammt viel Geld rein. Über China können wir noch kurz sprechen. Die machen ja auch extreme Industriepolitik. Aber es ist ja auch die Frage, ist China ein Vorbild für uns? Weil das kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein, oder? Dass wir die ultimative Staatswirtschaft ausrufen, die wir auf der anderen Seite ja auch schon teilweise haben und kritisieren. Also wo ist da der
Das
Ausweg, der goldene Mittelweg?
waren jetzt ziemlich viele Fragen in einer. Also ich versuche es mal so ein
Ja,
bisschen zu skizzieren. Also wir können China nicht nachmachen, das stimmt, aber wir haben natürlich auch, ich will jetzt nicht so dazu sagen, ich will nicht sagen, dass die chinesischen Beamten besser sind als die hiesigen, will ich nicht so pauschal sagen, aber ich würde schon behaupten, dass das Auswahlprozedere des politischen Personals in China ein anderes ist als bei uns. Also vor dem Hintergrund könnte es schon sein, dass die bessere Auswahl getroffen haben, also im Prozess. Was nicht heißt, dass ich ein Fan von diesem System bin. Ich missverstehe. Also ich meine nur, ja, die haben ein anderes Thema. Ich glaube auch, dass gerade sehr gut qualifizierte Menschen dort eben zum Staat und die Partei gehen. Das Zweite ist USA. Ja, gut, USA muss man ganz ehrlich sagen, die Amerikaner machen sich drei Dinge anders. Zum einen schütten sie viel Geld hin und machen im Prinzip nichts anderes, wie ich es immer schön sage, als ein schuldenfinanziertes, protektionistisches Reindustrialisierungsprogramm für die USA. So. Und da machen sie es ein bisschen anders. Sie sagen jetzt nicht, du musst jetzt aber jetzt Windräder bauen, sondern sie fördern im Prinzip alles. Sie fördern ja auch die Forschung von neuen Atomreaktoren. Vor dem Hintergrund sind sie da ergebnisoffen, was ein großer Unterschied ist. Also technologieoffen sind sie da, setzen sehr stark auf Anreize und sagen, macht mal. Da sind auch Themen nicht tabu, wie Carbon Capture und Ähnliches. Und der dritte Punkt ist natürlich, sie machen das vor dem Hintergrund einer extrem günstigen Kostenposition bei Energie. So, sie haben günstige
Klar.
Energiekosten. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben erst die Energiekosten erhöht, bevor wir, also wir hätten ja Windräder, also wir hätten erstmal alles tun müssen, Energie billig zu machen und hätten dann aussteigen können. Nein, wir haben erstmal alles ausgeschaltet und haben deshalb die Kosten hochgetrieben und so. Und das ist ein Problem, weil Energiewende und die ganzen Dinge sind alle sehr energieintensiv, also Energiekosten spielen eine Rolle. Das sind schon große Vorteile. Jetzt werden Sie sagen, China baut sehr viel Windräder, das stimmt, aber China baut sich auch weiterhin Atomkraftwerke und auch Kohlekraftwerke, einfach deshalb Energiebedarf sehr hoch ist. Und China hat sich ein strategisches Ziel, nämlich die wollen wirklich autonom sein vom Ausland, einfach weil sie Angst haben, in einem Konflikt von den USA bei Handelsblockade geschwächt zu werden. Das ist sozusagen ein prinzipieller Vergleich. Was sollten wir machen? Sie haben gefragt, gibt es neue Industrien? Und ich würde immer, Sie kennen mich ja schon länger, ich sage ja immer so schön, die Industrien, die wir haben, stammen alle aus dem Kaiserreich. Nicht? Die gab es alle schon, als es einen Kaiser gab. Also Automobil, Maschinenbau, Chemie, das gab es alles schon damals. Es gab auch ein paar andere, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Meine Fotografie waren wir führend, Unterhaltungselektronik waren wir führend. Der Computer wurde in Berlin erfunden. Also viele Dinge, wo wir mal eine Rolle gespielt haben, spielen wir schon keine Rolle mehr. Und wenn wir ehrlich sind,
Photovoltaik haben wir aber auch erfunden, zum Beispiel. Oder den
ja, haben wir erfunden, aber das haben wir bekommen.
MP3-Player.
Ja, aber wir haben es nicht geschafft, das zu kommerzialisieren. Das ist genau der Punkt. Ich meine, SAP ist das schönste Beispiel für ein Fortschrittsunternehmen, auch schon über 50 Jahre alt, glaube ich, mittlerweile. Vor dem Hintergrund, nur ganz ehrlich sagen, wir haben es nicht geschafft, so große neue Sektoren aufzubauen. Und deshalb ist es so problematisch, wenn man so leichtfertig vorhandene Technologien schwächt. Also wenn BASF in Deutschland abbaut und in China ausbaut, nicht gut. Wenn Automobilindustrie hier abbaut, nicht gut. Wenn Maschinenbau perspektivisch abbaut, nicht gut. Das heißt, oder sie sagen, ja, dann produziert Miele halt in Polen. Ja, kann er schon. Aber wir sind die ganzen Sachen zusammen, sind das Problem. Es gehen sehr, sehr gut bezahlte Arbeitsplätze verloren. Und die ersetzen wir nicht einfach, indem wir jetzt anfangen, alle uns gegenseitig Cappuccino zu verkaufen oder die Häuser zu dämmen oder ähnliche Dinge. Das sind gut bezahlte Arbeitsplätze und wenn die erstmal weg sind, ist es schwer, sie wiederzubekommen. Jetzt werden Sie sagen, wir können neue Industrien, wir könnten jetzt neue Klimaschutztechnologien entwickeln und so weiter. Wird immer so gesagt. Es gibt sicherlich auch tolle Unternehmen, die sowas, tolle Dinge machen. Da bin ich persönlich aus einem ganz einfachen, also zwei Gründen skeptisch. Zum einen, wir haben die Photovoltaik marktfähig gemacht mit über 80 Milliarden deutschem Steuergeld und die Industrie ist jetzt in China. Hey, nicht so toll gelaufen. Das zweite ist, wenn wir neue Technologien entwickeln für unsere Bedürfnisse, dann reden wir eigentlich von den Maßnahmen, die sozusagen am Ende einkommen bei der CO2-Einsparung. Das sind die einfachen, wir kennen es vom Haus. Sie haben ein altes Haus, da haben sie einglasige Fenster drin und keine Dämmung. Das Erste, was sie machen, ist, sie machen ein bisschen Dämmstoff aufs Dach, also im Dachboden und vielleicht auch Kellerdecke und da haben sie schon bereits einen riesigen Effekt. Kostet nichts, großer Effekt. Vielleicht tauschen sie die Fenster noch aus, kostet ein bisschen was, auch großer Effekt. Wenn sie es alles gemacht haben, irgendwann, dann kommen zwar Maßnahmen, die kosten viel, aber bringen relativ wenig. Und wenn wir uns das Deutschland einfach anschauen, Deutschland ist enorm energieeffizient. Die deutsche Energie, deutsche Wirtschaft, deutsche Industrie ist für ein Industrieland sehr, sehr energieeffizient. Warum? Weil die Energie schon immer so teuer war. Das heißt aber auch, jede weitere Einsparung ist enorm teuer. Und die Maßnahmen, die wir jetzt entwickeln, die Produkte und so weiter, die zu machen, die sind auch logischerweise teurer. Die sind billiger als was wir jetzt haben, aber es ist teuer. Jetzt gucken wir uns die Welt an und sagen, oh, Deutschland ist jetzt hier oben bei der Energieeffizienz und versucht weitere Dinge zu entwickeln. Die Masse der Welt kommt ganz woanders her.
Also müssen wir eigentlich dafür ja Produkte machen, die gut sind.
Wir müssen dafür Produkte machen, weil die Produkte für die Spitze hier oben zu machen, ganz ehrlich, es kann durchaus sein, dass in 20 Jahren wir ganz andere Wege haben, was weiß ich, Kernfusion, whatever. Und plötzlich haben wir das Problem gar nicht mehr. Das heißt, im Klartext, Sie können Ihr altes Haus weiter mit Strom beheizen, bei offenem Fenster im Winter, ohne Isolierung, weil Energie einfach so billig und frei verfügbar ist. Ich spinne einfach jetzt mal. Ich glaube aber eben,
ist klar, ist möglich.
Wir investieren jetzt in diese letzten 20%, die erfahrungsgemäß am teuersten sind. Und darum bin ich, was diese neuen Industrien betrifft, bin ich einfach etwas vorsichtig. Weil es so eine große Industrie und wir haben die Solar, hätten wir machen können, haben es verbockt auf gut Deutsch, was übrigens aber auch mit Energiekosten zu tun hat, weil die Fertigung von Solarzellen ist enorm teuer, Quatsch, enorm energieintensiv. Mhm. Was im Klartext heißt, dass da ein Land wie China, was kein Problem damit hat, viele Kohle zu verbrennen und Solarzellen herzustellen, natürlich einen Vorteil hat. Also, lange der kurze Sinn. Ich glaube, man könnte etwas, aber ich glaube, die wahre Antwort ist, der Staat würde sagen, wir geben nicht vor, was es ist, sondern wir geben einfach viel mehr Geld aus für Grundlagenforschung und zwar ergebnisoffen. Wir sagen, alles, was ihr forschen wollt, wird bezahlt. Und Sie haben gesehen im aktuellen Bundeshaushalt, wo haben Sie gekürzt? Bei der Batterieforschung. Also, wir haben eine grün dominierte Regierung, die sagt, wir möchten den Weltklima retten und wir wollen Zukunftsindustrien aufbauen, grünes Wirtschaftswunder. Was machen wir? Wir kürzen die Fördergelder für die Batterieforschung. Wo wir ohnehin schon im Wettbewerb mit China, ausgrund der Tatsache, dass die Chinesen alle Rohstoffe sich gesichert haben, etc., im Hintertreffen sind. Ja, was soll man dazu sagen?
Herr Stelter, was spricht eigentlich dagegen? Wir haben ja ein Vorbild mittlerweile mit Herrn Milei. Jetzt muss man natürlich schauen, wie erfolgreich er sein wird. Ich will jetzt auch gar nicht ihn zu sehr hochjubeln, aber er zeigt ja eine Sache. Es lassen sich auf einmal doch sehr schnell Sachen streichen, abschaffen. Wie wäre denn so eine Kommission, wenn Sie da drin sitzen, vielleicht ein Herr Zittelmann, noch ein paar Professoren und Sie schauen sich einfach mal diesen ganzen Haushalt an. Es gibt ja hier so viele Baustellen, auch natürlich hier habe ich gerade eine Liste vor mir, also die ganzen Programme für nachhaltige Waldbewirtschaftung im Kongo und sonst was. Sie kennen das ja alles, die Zuschauer wahrscheinlich auch. Also man könnte theoretisch sehr viel auf den Prüfstand stellen. Warum ist sowas nicht möglich, dass da mal, Sie waren ja auch bei einer großen Unternehmensberatung. Also eigentlich müsste doch da so eine Unternehmensberatung rein oder wie wir das auch immer nennen wollen und eigentlich mal mit einer Axt eigentlich mal das alles auf Vordermann bringen, oder? Das wäre wahrscheinlich doch die einzige Lösung, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja gut, es könnte ja quasi als weiteren Strang meines vorher grob umrissenen Rundumschlages mit den großen Maßnahmen dazu nehmen. Klar, bei Milei war es natürlich sehr extrem. Ich habe einen Podcast dazu gemacht. Ich meine, da gab es ja über 20.000 Leute, die beim Staat angestellt sind, aber nie zur Arbeit erschienen. Ich meine, da ist natürlich schon viel passiert. Soweit ist es bei uns noch nicht. Ja, insofern war das schon ein Extremfall. Aber in der Tat, wir bräuchten eine starken Aufbau. Es gibt ja eine Entbürokratisierungskommission. Da gibt's ja eine, die immer Vorschläge macht und so weiter. Die kommt nicht so richtig groß voran. Wir müssen radikal denken. Wir müssen natürlich eins sehen. Wir nehmen den Politikern ihre Spielzeuge weg. Ja, weil, wissen Sie, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich hatte einen Podcast dazu auch, Wohnungsmarkt. Also wir haben Wohnungsmarkt, ist ja so. Wir haben ein bestimmtes Angebot an Wohnungen. Dann haben wir unsere Zuwanderungspolitik geändert und haben gesagt, wir sind letztlich, jeder kann kommen auf gut Deutsch. Dann haben wir letzten 10 Jahren ungefähr 6 Millionen Netto-Zuwanderung gehabt. Diese Menschen kommen nach Deutschland und sie gehen überwiegend in die Ballungszentren. So. Also wenn ich eine Zuwanderung habe von 6 Millionen Menschen, sollte ich bauen. Nur normale Menschen hätten mehr gebaut. Bei uns hat man halt gesagt, nee, wir wollen nicht bauen, wir denken, das ist so schön hier und wir machen keine Autos, gerade in Berlin, wir bauen keine Verdichtung, machen wir nicht und Aufstockung. So, dann hat man, was ist das Ergebnis? Und dann Menschen wandern zu, sie bauen nicht, dann haben sie Wohnungsnot. Was machen sie dann? Ah, sie machen Mietpreisbremse, am schlimmsten Fall Mietpreisdeckel, sie machen andere Regulierungen, verschärfen den Kündigungsschutz und so weiter. Also was passiert, ist, das Angebot an Wohnungen geht zurück. Einfach deshalb, weil die eine Wohnung haben, ziehen nicht aus. Berühmtes Beispiel, die ältere Dame, Kinder schon lange aus dem Haus, Mann verstorben, Vier-Zimmer-Wohnung, die zieht nicht aus, weil die Einzimmerwohnung könnte sie mehr kosten als die Vier-Zimmer-Wohnung, die jetzt so günstig ist, weil sie über die ganzen Jahre immer. Also
Klar.
man macht also zum einen macht man damit eine Politik gegen junge und Neueintretende in den Markt und gleichzeitig hat man das Problem, die Grundproblem nicht gelöst. Was müsste man machen? Radikal denken. Jede Art der Mietpreisbegrenzung aufheben. Weil da werden Leute gefördert, die es da gar nicht nötig haben. Da gibt es Leute, die wohnen in der Wohnung sehr günstig, wohnen schon lange da, haben gute Einkommen, haben es gar nicht nötig. Andere hingegen, die hätten es nötig, kriegen es nicht. Also Miete freigeben, komplett. Erhöhen. Wenn Sie sagen, okay, das ist aber ganz blöd, weil gibt es einige, die sind bedürftig. Würde ich sagen, ja genau, da muss man eben sicherstellen, Wohngeld erhöhen, beziehungsweise ich wäre dafür, die Steuern-Abgabenbelastung so massiv zu reduzieren. Das sind im Prinzip Leute, die in München ein ordentliches Einkommen haben, sich auch eine Wohnung leisten können. Und wenn das Einkommen eben dazu nicht leisten, dann muss eben die Abgabenlast so tief sein, dass man sich leisten kann. Und das Zweite, dann gibt es die Diskussion, ja, dann haben die Vermieter, was ist so ein Win-for-Profit, die kriegen so viel Geld. Könnte man in der Tat dann sagen, na gut, für eine bestimmte Übergangsfrist von, was ich, 3, 4, 5, 6 Jahren, köpft man einen Teil dieses unerwarteten Profits ab, weil er unerwartet war für diejenigen, die Vermieter sind, und quasi einen Teil davon, einen Teil kann man ja wieder in Investitionen zuführen. Was könnte man machen? Wird aber nicht gemacht. Stattdessen redet man darüber, wir müssen die Verbretter verschärfen, wir müssen die Deckelung früher machen. Das sind so schöne Beispiele. Die Politiker, was soll der Politiker dem Deutschlandfunk am Morgen erzählen, wenn wir die Markt freigegeben haben, es gibt Zahlungen, der hat ja nichts mehr zu tun. Und dann würden wir auch, das Gute wäre, wir bräuchten keinen Anbau beim Bundeskanzleramt. Das Gute wäre, wir hätten nicht 30.000 neue Beamte. Wir hätten auf Bundesebene, wir hätten ganz, ganz große Möglichkeiten, den Staat zu verschlanken. Und dann machen wir noch Folgendes. Dann haben wir nicht nur die Berater von BCG und McKinsey drin zum Thema hier Wildwuchsrauschern. Dann machen wir auch mal bei der Verwaltung was. Und bei der Verwaltung gilt dasselbe wie vorher auch gesagt. Bis jetzt basteln die da rum. Es gibt ja Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Und welche Projekte hat der Staat? Übrigens der Bund Geld auch gekürzt. Ja, da denkt man sich, was für ein Wahnsinn. Ich würde es anders machen. Ich würde zu den Dänen gehen. Das habe ich letztes Mal auch schon erzählt. Ich würde zu den Dänen gehen. Dänemark ist in Europa und eine Demokratie. Was spricht gegen Dänemark? Nichts. Was für Dänemark spricht, ist, sie können es. Sie haben einen digitalen Staat. Das war wie Esten haben es ja auch. Wir würden einfach sagen, pass mal auf, könnt ihr euer Programm von Dänisch auf Deutsch übersetzen? Na, da macht er uns das alles, also die Prozesse ablaufen, Personalausweis beantragen, die ganzen Dinge, das machen wir alles auf die dänischen Prozesse. Und dann machen wir einen Tag, wo die quasi alle umziehen, die Beamten ziehen in ein neues Gebäude mit dänischen Prozessen oder eigendeutschen Prozessen und wir schmeißen das Alte einfach weg. Das kenne ich aus der Beraterzeit. Die Unternehmen, die angefangen haben, so SAP einzuführen. SAP-Einführung ist ein Garant für Budgetüberschreitung, ein Garant, dass der Verantwortliche seinen Job verliert normalerweise. Das ist ein Riesendesaster. Warum? Weil die Unternehmen fangen an, oh, bei uns ist es aber anders. Wir müssen es aber anpassen. Wir müssen es aber jetzt so machen. Wir müssen, so, Desaster. Das dauert Jahre, kostet viel Geld, funktioniert nicht. Warum nicht anders machen? Best Practice. Wir übernehmen die Best Practice eines anderen Landes. Finnland hat eine tolle Patientenakte. Demokratie, hat seit Jahrzehnten. Was spricht dagegen, das zu übernehmen? Und das sind die Dinge, über die man denken muss. Nur, was ist der Widerstand? Ganz einfach. Die Politiker haben weniger zu quatschen. Die Beamten haben weniger reinzufummeln. Und das passiert vielen Leuten. Das passt vielen Leuten nicht. Ich glaube, der Roland Berger hat mal gesagt, weil ich glaube, es von ihm selber stammt, nicht? Man darf die Frösche nicht fragen, wenn man den Sumpf stilllegen möchte, trockenlegen möchte. Und genau das passiert. Wir haben hier zu viele Frösche, die alle laut quaken, wenn man ihnen ihren Tümpel wegnimmt. Und wir müssen ganz viele Tümpel wegnehmen. Und jetzt sind wir im Eingangspunkt, das wird nicht passieren. Und vor dem Hintergrund würde ich immer sagen, der einzige Weg, ihnen etwas mehr Druck zu machen, ist, ihnen auf gar keinen Fall mehr Geld zu geben.
Da sind wir wieder beim Motto Starve the Beast. Das hat Thomas Mayer auch angeführt vor ein paar Monaten, dass man eigentlich ja den Staat fast schon aushungern muss, dass er eben besser mit dem Geld umgeht. Aber Sie haben es gerade gesagt, es wird im Zweifel nicht passieren. Sie haben auch vor kurzem gesprochen von einer Dekade der Wohlstandsvernichtung. Wie würden Sie denn, mit welchem Bild würden Sie denn jetzt, wenn wir bei der Bruchbude beim Sturm sind, mit welchem Bild würden Sie jetzt den Zustand beschreiben? Also wo stehen wir gerade und ja, was muss passieren, damit uns das Ding jetzt nicht wirklich um die Ohren fliegt?
Ja gut, wir waren ja beim Boot am Anfang, zwischendurch war beim Schloss, ja, was zerfällt. Wir brauchen den radikalen Befreiungsschlag. Und was wir halt jetzt machen ist, also ich glaube eher, wissen Sie, ich glaube eher, das geht weiter wie bisher. Wir werden ein paar weitere Zimmer werden unbewohnbar, es wird noch ein bisschen mehr reinregnen, wir müssen im Winter hier und da ein bisschen mehr frieren. Aber in Summe geht es noch ganz gut. Und die meisten Räumlichkeiten sind noch okay. Und wissen Sie, meine Generation schaut sich das an und sagt sich so, noch 10 Jahre, 20 Jahre, wird schon gut gehen. Also für Ihre Generation ist es echt mau. Und darum finde ich auch, da müssten Sie viel aktiver werden und viel lautstärker werden. Und wir demonstrieren alles Mögliche. Leute kleben sich auf Landebahnen und andere Dinge. Und ich würde mal sagen, ganz ehrlich gesehen, angesichts dessen, was hier bevorsteht, das ist ein viel drängenderes Problem. Verstehen Sie, bin ich falsch? Klimaschutz, auch das gibt ja wahrscheinlich dann wieder Diskussionen, die einen sagen, das gibt es sowieso nicht. Die Diskussion will ich gar nicht führen. Klimaschutz ist eine ganz wichtige Herausforderung. Nur ein verarmtes Deutschland wird sicherlich nicht klimaneutral werden. Das gebe ich Ihnen ja schriftlich. Da können wir in 20 Jahren, Sie dann auch ohne Haare, da haben wir gemeinsam einen Hairstyle dann, können wir da nochmal drüber zu philosophieren, wenn wir feststellen, dass aufgrund der Tatsache, dass zu viele Arbeitsplätze weggegangen sind, der Wohlstand vernichtet wurde in Deutschland, die Bereitschaft, solche Klimaschutz mitzutragen, irrelevant geworden ist und wir eigentlich schlechtere Klimaschutzstandards erreichen teilweise, als wir sie heute haben. Einfach deshalb, weil wir uns nicht mehr werden leisten können. Das ist mein Szenario. Ich hoffe, ich mich irre. Und deshalb ist es so. Sie haben am Eingang vor unserem Gespräch gesagt, na ja, wir machen dieses Jahr auch, zum einen, weil wir gerne im Fernsehen sitzen, aber zum anderen, weil sie jetzt Geld verdienen, weil wir gemeinsam aber auch, weil wir sagen, wir wollen eigentlich, dass sich was ändert. Und mein Appell ist halt ganz dringend, wir brauchen einen grundlegenden Politikwechsel. Das ist nicht klein-klein. Und deshalb, dafür sollten, gerade wenn Jüngere das zu ansehen, dafür sollten wir kämpfen. Und wie kämpfen wir dafür? Wir kämpfen dafür, indem wir den Politikern es nicht mehr durchgehen lassen, sich mit ihren Sprüchen da quasi aus dem Staub zu machen, sondern wir müssen sie sagen, pass mal auf, jetzt gehen wir mal über die richtigen grundlegenden Probleme an und nicht so klein, klein.
Herr Schäder, noch abschließend eine wichtige Sache. Sie haben vor kurzem gesagt, nach dem Börsencrash in Japan kann man, glaube ich, von einem Crash sprechen. Nennen wir es eine Korrektur, hat sich ja schnell wiederholt. Sie haben gesagt, Warnschuss für die deutsche Wirtschaft. Noch ganz kurz zum Investitionsaspekt. Wenn wir gerade mal drüber nachdenken, in Deutschland ist es schwierig. Wir haben diese extremen Schulden in den USA, in Japan. Sie haben es vorher angesprochen. Die Schulden werden bei uns wahrscheinlich auch nicht weniger, auch in Europa nicht. Und wir müssten vielleicht auch mehr machen. Wie investiert man da am besten? Aktien, Gold, was gilt es sozusagen zu tun? Was kann man sozusagen als finanzielle Selbstverteidigung machen, jetzt mal unabhängig von der Politik?
Oh, mehr in die eigene Bildung investieren ist immer gut. Und ansonsten Aktien, Gold sind gute Stichworte. Ich meine, ich mache keinen Anlage-Podcast, ich bin auch kein Anlageberater, aber ich würde sicherlich sagen, Aktien und Gold gehören ins Portfolio und das hat wie immer möglichst global diversifiziert und möglichst kostengünstig. weil die Kosten ganz schwierig sind. Und ich persönlich glaube einfach, das Szenario, vor dem wir stehen, ist halt ein Szenario von struktureller Inflation. Ich weiß nicht, was Thomas Mayer eben gesagt hat, ich würde mich wundern, wenn er das anders gesehen hätte. Ich glaube, es geht eigentlich nur sozusagen um die formale Zahlungsfähigkeit der Staaten zu erhalten, geht es eigentlich nur über Inflation. Und von dem Grund sollten wir uns das Szenario einstellen, gepaart mit für diese Inflation zu tiefen Zinsen.
Herr Stelter, ich halte fest, der deutsche Wohlstand ist noch da, aber er ist ein bisschen Fassade. Also es sieht noch auf den ersten Blick gut aus, aber eigentlich ist gar nicht mehr so viel dahinter. Und Sie haben gesagt, wir müssen lauter werden. Deswegen.
Genau, ich meine, natürlich wird sofort gesagt, wenn ja gehen Sie nach England, das ist natürlich schlimmer. Stimmt. Dann sind Sie in London, London City, super. Wenn Sie rausgehen, wenn Sie schon aus den Stadtmitte rauskommen, merken Sie schon, wenn Sie rausgehen, sehen Sie im Zahlenniedergang. Das ist mein Albtraum für Deutschland, dass wir nur noch ein paar pulsierende Herzen haben werden. München, Frankfurt, Düsseldorf, ich weiß, ich will es keiner abzählen. Und zunehmend aber eben es dahin bröckelt. Und vor dem Hintergrund, das ist ein sehr trauriges Szenario. Noch haben wir genug wirtschaftliche Kraft, um das zu ändern. Aber wir sollten es eben machen. Wir sollten alle lauter werden. Und ich kritisiere auch da die Wirtschaftsverbände, wo ich immer sage, liebe Freunde, ihr habt euch das jetzt jahrelang einfach angesehen, auf Kuschelkurs mit der Politik. Das müssen wir beenden. Wir brauchen grundlegend eine andere Politik. Und ich weiß nicht, woher die kommen sollte. Und deshalb muss sie aus der Mitte der Bevölkerung herauskommen. Wir müssen das einfordern.
Das ist ein tolles Schlusswort, Herr Stelter. Herzlichen Dank für den Klartext und danke für die Inspiration. Ich glaube, wir haben heute, oder Sie vor allem, Herr, ordentlich Stoff geliefert. Jetzt muss es nur umgesetzt werden. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Und danke euch fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Lasst uns diskutieren, auch wenn es viel Gemecker und viel Frust gibt. Trotzdem, wir wollen ja was anstoßen, wir wollen positiv sein. Dafür müssen wir aber natürlich drüber sprechen und was ändern. Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, der Klartext. Und schickt das Video auch gerne mal rum. Ja, ich glaube, es gibt viel zu tun, viel zu diskutieren. Danke Ihnen nach Berlin. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.